Schön, dass ihr da seid. Ich hatte ein bisschen Angst, heute kommt keiner, weil alle in irgendwelchen Parks oder Gärten sind. Und wir haben extra die Tür offen gelassen, damit so ein bisschen was von dem Frühling auch mit hier reinkommt. Falls das gleich zu laut werden sollte von der Tankstelle oder so, sagt einfach Bescheid, dann machen wir die Tür zu. Jürgen nickt schon auf dem Sprung dann. Der Predigtext von heute, hat Miriam schon gesagt, steht in Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Und ich lese ihn vor, in Anlehnung an die neue Genfer Übersetzung, also weitestgehend davon übernommen. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und seid wach. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis Christi weitergeben, für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfülle und von diesem Geheimnis so reden kann, wie es nötig ist. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören, und nutzt den rechten Moment. Eure Worte sollen immer freundlich und mit Salz gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem die Antwort zu geben, die nötig ist. Mir kommt es fast so vor, als hätte Paulus uns letztes Jahr auf unserer Freizeit am Wittensee belauscht, wenn ich die Worte höre. Weil da einiges von dem, was wir da besprochen haben, was wir an Themen da erarbeitet und aufgegriffen haben, hier vorkommt. Da haben wir uns Gedanken darüber gemacht, welche Themen für uns als Gemeinschaft wichtig sind. Herausgekommen ist unter anderem das Thema Glauben, Leben, authentisch sein. Also seinen Glauben ins Leben umsetzen, nicht nur Worte sein lassen, sondern greifbar, lebbar werden lassen und dabei authentisch zu sein. Dahinter stecken Fragen wie: Wie setze ich meinen Glauben im Alltag um und wie wirke ich dabei auf mein Umfeld, auch auf Nichtchristen? Und wie wirkt mein Glaube ansteckend und nicht abschreckend? Die Themen Verhalten als Christ gegenüber meinem Umfeld und Evangelisation, also, wenn man es mal so relativ weit beides fasst. Das sind die Themen, über die Paulus hier auch schreibt. Evangelisation ist dabei nicht als große Veranstaltung in einem Zelt oder in der Ostseehalle gedacht oder der Sparkassenarena, so wie es früher öfter noch als heute gemacht wurde, sondern Evangelisation im Alltag Menschen Jesus nahebringen, ihnen als Christ begegnen. Alltagsevangelisation im Umgang mit den Menschen, die mir in meinem Umfeld begegnen. Bei Paulus waren es die Leute, die ihm gerade im Gefängnis begegneten. Er saß im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt. Mitgefangene und das Wachpersonal. Bei uns sind es vielleicht die Nachbarn, Kollegen, Mitschüler, die Leute im Töpferkurs, im Reitstall, in der Tanzgruppe, die Verkäuferin im Supermarkt, diejenigen, die eben im Park nebenan gegrillt haben, die Bedienung im Restaurant oder der Postbote. Wie kann ich denen in einer guten Weise, auf richtige Weise meinen Glauben näher bringen, ohne dass ich mich verbiege dabei und ohne dass ich aufdringlich bin oder wirke, als wäre ich von gestern? Und ohne dass ich eine Rolle spiele, die ich gar nicht bin. Authentisch eben. Gar nicht so einfach, finde ich. Also für viele Menschen zumindest. Manche haben da wirklich ein Händchen für, eine Begabung. Aber für viele ist das nicht so einfach. Damals genauso wie heute. Warum sonst sollte Paulus etwas dazu in diesem Kolosserbrief schreiben, wenn die Leute da nicht auch ihre Schwierigkeiten mitgehabt hätten? Oder vielleicht sagen wir im Kieler Brief. Ist ja auch an uns gerichtet. Zu den Themen Evangelisation und Leben als Christ fügt Paulus hier noch ein weiteres Thema hinzu. Ich meine jetzt nicht das Kochen am Ende mit der Prise Salz, Ist euch aufgefallen, welches Thema ich meine? Man sieht jetzt, glaube ich, nicht den ganzen Text. Einfach mal Vorschläge. Es sind bestimmt noch mehr Themen drin. Gebet. Betet. Steht direkt als erstes Wort da. Gebet ist das dritte Thema für mich in diesem Text. Also Umgang mit anderen Menschen, Menschen zu Jesus bringen und Gebet. Betet mit Ausdauer, so heißt es im Vers 2. Das Wort Ausdauer ist etwas mild übersetzt. In der Lutherbibel steht hier, seid beharrlich im Gebet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn mich jemand beharrlich bittet, dann nervt mich das irgendwann. In der Regel zumindest. Wenn jemand beharrlich immer wieder über das gleiche Thema mit mir reden will, dann kann das irgendwann auch anstrengend sein. Wenn jemand auf seiner Meinung beharrt, dann diskutiert man unter Umständen nicht so gerne mit ihm. Zumindest dann nicht, wenn der andere nicht meine Meinung hat und wir uns auch nicht auf einen Kompromiss einigen können, weil mein Gegenüber einfach nur stur, Verzeihung, beharrlich ist. Beharrlich, das hat so ein bisschen einen Beigeschmack. Der Schwabe würde sagen, Geschmäckle. Gibt es dafür hier ein Wort im Norden? Nee? Kopfschütteln. Dann sagen wir Geschmäckle. Also beharrlich, das ist irgendwie nicht so, nicht nur gut, das kann auch ganz schön anstrengend sein. In der Bibel hat das Wort beharrlich aber keinen Beigeschmack. An vielen Stellen werden wir dazu aufgefordert, Gott beharrlich um Dinge zu bitten, mit Ausdauer dran zu bleiben, zu quengeln, so hieß das bei uns früher. Wenn ich so ein bisschen rumgebittet habe, dann sagte meine Mutter immer, quengel nicht so. Wir sollen Gott in den Ohren liegen. Wir sollen ihn darum bitten, immer wieder, dass er handeln soll. Denken wir dabei an Abraham, der um Sodom und Gomorra handelt, oder an Jakob, der mit Gott ringt, der zwar mit einem Hüftschaden aus dieser Diskussion herausgeht, aus diesem Kampf, aber der auch seinen Willen bekommt. Wer von euch hat einen Hüftschaden? Könnte Gründe haben. Seid beharrlich, seid ausdauernd im Gebet, sagt Paulus. Und zwar genau bei den anderen beiden Themen, die ich eben genannt habe, nämlich Menschen zu Jesus zu bringen und als Christ klug und authentisch zu leben und zu reden. Zu den Themen sollen wir beharrlich beten, dranbleiben. Paulus weiß, dass das nicht jedem leicht fällt, ihm anscheinend auch nicht. Aber er weiß auch, wie wir den Mut oder die Ideen dazu bekommen können, die richtigen Worte, die richtigen Gelegenheit. Oder Menschen, die uns ermutigen oder unterstützen. Oder auch, wie wir den richtigen Moment erkennen können. Als Christ ist es auch nicht angesagt, pausenlos über seinen Glauben zu reden. Auch das wirkt irgendwann abschreckend. Wann ist der richtige Moment? Betet darum, sagt Paulus, dass wir alle das erkennen. Und wenn ihr wieder nicht den Mut hattet, zuzugeben, dass ihr keine Zeit hattet, weil ihr einen Termin in der Gemeinde habt, dann betet dafür, dass nächstes Mal der Mut da ist. Wenn du den Eindruck hattest, dass du jemanden alles andere als in Gottes Sinne behandelt hast, dann schäm dich nicht dafür, sondern bitte Gott, dass er dir nächstes Mal hilft, das besser hinzukriegen. Oder wenn du den Eindruck hattest, dass du nur gestammelt hast und Unsinn geredet hast, als dich jemand nach deinem Glauben gefragt hat, dann bete dafür, dass Gott dir das nächste Mal vielleicht schlauere Worte schenkt. Er hat in seinem Wort versprochen, das zu tun. Erinnere ihn daran, fordere seine Hilfe ein, sei beharrlich, voller Ausdauer. Das ist nicht unverschämt. Dazu fordert er selbst uns auf. Wir nerven Gott nicht, wenn wir das tun, sondern wir nehmen ihn ernst. Nur dann bitte ich beharrlich, wenn ich auch glaube, dass das wirklich eintreten kann und dass das eintritt, worum ich bitte. Und nochmal zu der Situation, wenn man vielleicht das Gefühl hat, man hat nur gestammelt, als man über seinen Glauben geredet oder hat nicht die richtigen Worte gefunden. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir im Gespräch nicht die richtigen Worte hatten. Selbst daraus kann Gott was machen. Er kann nicht nur unser Reden beeinflussen, sondern auch unser Hören. Was mein Gesprächspartner hört, ist nicht immer das, was ich denke, was er hört. Friedemann Schulz von Thun und seine vier Ohren lassen grüßen. Pädagogen und Leute, die im Verkauf arbeiten, haben da bestimmt schon mal von gehört. Und die meisten, die eine Beziehung haben oder mal hatten, wissen auch, wovon ich rede, dass nicht immer das ankommt, was ich eigentlich sagen will. Manchmal kommen bei meinem Gegenüber andere Worte an, als ich sage. Das kann negativ sein, das kann zu Konflikten führen, zu Ärger und zu Verwirrung. Aber das kann auch positiv sein. Und ich glaube, Gott kann sowas auch richtig positiv einsetzen. Gott kann aus meinem Gestammel bei meinem Gesprächspartner überzeugende Worte werden lassen. Ich habe schon mehrfach erlebt, dass ich den Eindruck hatte, dass eine Predigt oder eine Andacht, die ich gehalten habe, oder ein Gespräch, was ich geführt habe, völlig in die Hose ging. Und dann ist hinterher jemand zu mir gekommen und hat gesagt, dass er oder sie das ansprechend fand. Das hätte ich dann nie gedacht in der Situation. So verrückt wirkt Gott manchmal. Das macht mir Mut und das kann uns allen Mut machen. Lasst uns um sein Wirken bitten. Lasst uns beharrlich sein darin. Wir müssen nicht die besten Redner sein, die durchschlagendsten Ideen haben, wie wir unsere Gemeinde gestalten können. Wir müssen nicht einen Menschen nach dem anderen in die Gemeinde schleppen oder von Jesus überzeugen. Aber diese Themen sollten uns auch nicht egal sein. Wir sollten nicht denken, kann ich nicht, mache ich nicht, sondern von Jesus weiter zu sagen, ist nicht nur der Auftrag an Paulus, sondern auch an uns. Und was wir tun sollen, das ist Gott bitten, dass er uns zeigt, wie wir diesen Auftrag am besten ausfüllen können, dass er handelt und dass er uns zeigt, wie wir handeln können, dass er uns als Einzelpersonen, jedem Einzelnen von uns, aber auch uns als Gemeinschaft eine Tür für seine Botschaft öffnet, wie es in den Versen hieß, damit wir das Geheimnis Christi weitergeben können. Wir sollen damit rechnen, dass er handeln kann und wir sollen offen dafür sein, wenn er uns auffordert, etwas zu tun. Offen für den richtigen Moment und auch um diese Bereitschaft, für diese Offenheit dürfen wir beten, beharrlich. Gebet, das erste Thema, das Paulus hier anspricht, weil aus dem Gebet die Kraft, die Fähigkeit, die Ausdauer und die Kreativität und der Mut kommen, um Menschen auf Gott neugierig zu machen, zu evangelisieren, dem zweiten Thema. Evangelisieren im ganz weiten Sinne, denn wie das aussehen kann, was Gott uns da ans Herz legt, welche Möglichkeiten er uns bietet, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das liegt an verschiedenen Faktoren, das liegt an unseren eigenen Begabungen, an unserem Lebensumfeld, an unserem Charakter, an den Menschen, die uns begegnen. Und. Manchmal sind es Gespräche, mit denen von Jesus weitererzählt wird. Wenn jemand nachfragt zum Beispiel, wo ich denn da sonntags morgens oder sonntags nachmittags immer hingehen muss, in Gottesdienst. Oder jemand merkt, dass ich beim Klamottenkaufen vielleicht darauf achte, dass meine Hose fair oder biologisch verträglich produziert ist. Und auf Nachfrage kann ich sagen, dass das nicht nur ökologisches Bewusstsein ist oder Humanismus, sondern dass ich glaube, dass Gott die Natur und die Arbeiter in Bangladesch oder wo auch immer die Sachen hergestellt werden, für wertvoll hält. Und dass ich deshalb meinen Teil dazu beitragen möchte, dass diese Menschen sich auch wertvoll fühlen. Auch eine Form von Weitergabe Jesu Liebe. Vielleicht kämen wir mit viel mehr Menschen ins Gespräch über Jesus, wenn einige aus der Gemeinschaft sonntags morgens hier einen Brunch organisieren würden und Freunde dazu einladen. Vielleicht würden wir dadurch mehr Menschen mit Jesus erreichen. Vielleicht würde Jesus dadurch mehr Menschen erreichen, als ich heute hier mit meiner Predigt. Vielleicht müssen wir Menschen zu einer Weinprobe mit biblischem Bezug einladen, hierher in die Gemeinschaft, um sie ein wenig näher an Gott heranzubekommen. Jesus hat auch Wasser zu Wein gemacht und nicht umgekehrt. Oder ein Whisky- und Wortabend. Whisky ist eines der Genießergetränke der letzten Jahre. Ganz nebenbei heißt das Wort übrigens, wenn man es aus dem Gälischen übersetzt, Wasser des Lebens. Wie passend zur Jahreslosung. Ich will euch lebendiges Wasser umsonst geben. Okay, ist vielleicht ein bisschen kostspielig für die Gemeinschaft in dem Moment. Mein Bruder hat mir neulich einen Witz geschickt. Diejenigen, die Donnerstag in der Bibelstunde waren, kennen den schon. Ein Taxifahrer und ein Prediger standen vor der Himmelstür und baten Jesus um Einlass. Baten Petrus um Einlass, nicht Jesus. Petrus musterte die beiden und ließ dann den Taxifahrer rein und wies den Prediger zurück. Der war empört und fragte, warum? Da sagte Petrus, wenn du predigst, schlafen die Leute ein. Aber wenn er Taxi fährt, fangen sie an zu beten. Gott erreicht manchmal auf ungewöhnlichen Wegen Menschen. Anders als unsere normalen Wege sind die manchmal. Wie will Gott uns Türen auftun, um sein Geheimnis anderen näher zu bringen? Auf welche Weise sollen wir das tun? Sind wir offen dafür? Der Verband der Gemeinschaften in Schleswig-Holstein, also der Verband, zu dem auch wir als Gemeinschaft gehören, möchte 5 Jahre lang das Thema Evangelisation nach vorne bringen. Und wir sind uns im Verband sicher, dass Evangelisation heute in vielen Fällen anders aussehen muss als vor 20 Jahren. Ich glaube, da sind wir oft als Einzelne gefragt. Und da sind kreative Ansätze gefragt. Kreative Ansätze in der Gemeinde, die nicht viel Arbeit machen, aber die ansprechend sind. Und zwar nicht nur ansprechend für uns, das auch, aber nicht nur für uns, sondern in erster Linie müssen wir die anderen dabei in den Blick nehmen. Die Menschen, die heute Nachmittag nicht hier sitzen. Wenn jemand von euch das Thema spannend findet, wenn jemand von euch sich da auf Verbandsebene noch mehr Gedanken gerne drüber machen möchte, der kann mich gerne ansprechen. Wir haben einen Arbeitskreis ins Leben gerufen, der Anregungen sammeln und in die einzelnen Gemeinschaften bringen möchte. Dafür suchen wir noch Mitdenker. Aber auch wir vor Ort sind da gefragt. Ist es mir überhaupt wichtig, dass neue Menschen in den Gottesdienst kommen? In den Teamkreis, in den Jugendkreis, in die Bibelstunde, in den Hauskreis? Ist mir das wichtig? Und was tue ich dafür? Ist es mir wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen? Oder ist mir das eigentlich ganz egal? Sind diese Menschen mir eigentlich ganz egal? Oder ist mir vielleicht Jesus nicht wichtig genug dafür? Oder ist es Angst, die uns manchmal davon abhält, die uns manchmal unsicher macht, wenn wir von Jesus reden könnten? Da sind wir wieder beim ersten Thema von Paulus. Lasst uns dafür beten. Lasst uns beten, dass Gott uns bereit macht, einladende Gemeinde zu sein und dass er uns hilft, neu und mehr zu lernen, wie wir das tun können und wie wir das sein können, wie wir von ihm reden können. Ich glaube, das müssen wir an vielen Stellen neu lernen. Menschen zu Jesus bringen, das fängt mit unserer Bereitschaft an. Mit unserer Bereitschaft, Jesus mit in unseren Alltag zu nehmen und ihm nicht nur sonntags im Gottesdienst einen Besuch abzustatten. Evangelisation ist keine Großveranstaltung, sondern ein Lebensstil. Und gelebter Glaube ist untrennbar verbunden mit Evangelisation. Also eben nicht Großveranstaltungen, die zwar mit unglaublich viel Aufwand verbunden sind und auch vielleicht viele Menschen erreichen, aber bei der ich mich auch schön in der Masse verstecken kann. Oder hinter dem Prediger oder der Band. Menschen zu Jesus bringen, das fängt mit mir persönlich an. Und das fängt mit der Art an, wie wir mit anderen und miteinander umgehen. Innerhalb der Gemeinde und nach außen. An der Liebe werdet ihr sie erkennen, sagt die Bibel. Und mir gefällt das Bild vom Salz am Ende des Predigttextes richtig gut. Salz braucht man bei fast jedem Essen. Wenn es fehlt, schmeckt es meistens fade. Zu viel Salz ist weder gesund noch lecker. Aber ein kleines bisschen Salz kann eine unglaublich große Wirkung haben. Es kommt nicht auf die großen Dinge an, wenn wir unseren Glauben ins Leben umsetzen oder Menschen auf Jesus hinweisen wollen. Ein paar Körner Salz, die machen den Geschmack aus. Zum Schluss noch vier kurze Antworten, kurze, betone ich, auf die Frage, warum das Ganze denn überhaupt? Warum Menschen von Jesus erzählen oder warum Evangelisation? Alle vier Antworten sind richtig und wichtig. Die ersten zwei klingen in manchen Ohren vielleicht etwas fromm. Die erste Antwort, weil es unser Auftrag ist. So wie Paulus sagt, das ist mein Auftrag und betet darum, dass ich meinen Auftrag richtig erfülle, so ist es auch unser Auftrag, Gottes Liebe an andere weiterzugeben. Der Auftrag aller Christen. Nicht jeder muss dafür predigen, aber jeder kann seine Weise finden, in seiner Weise von Gottes Liebe weiterzugeben, sich seine Weise von Gott zeigen zu lassen. Die einen mit Worten, die anderen mit Taten oder noch ganz anders. Unser Auftrag. Die zweite Antwort, Rettung. Das ist vielleicht die schwierigste Begründung. Gott bietet uns Vergebung unserer Sünden, Rettung von der Verlorenheit und ewiges Leben an. Im Mittelalter hatte jeder Mensch davor Angst, nicht gerettet zu werden. Das war ein gängiges, alltägliches Thema. Ist es heute nicht mehr. Viele Menschen haben keine Angst davor. Und deshalb ist das für viele schwierig zu erklären, was dahinter steckt. Gott bietet uns einen Sinn im Leben an, der weit über das hinausgeht, was wir im Leben durch unsere Taten erreichen können oder was wir uns vorstellen können. Vielleicht kann man so Rettung ansatzweise erklären. Drittens, weil es sich lohnt. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist für mich keine Last. Also meistens zumindest nicht. Manchmal ist es auch ganz schön anstrengend. Aber meistens ist es eher eine Lust für mich. Das gibt mir Trost und Halt. Das lässt mich Schritte wagen, die ich sonst nie gehen würde. Das lässt mich Dinge erleben, die ich sonst verpassen würde. Das gibt den Dingen, die ich tue, einen ganz anderen Sinn. Jesus, das lohnt sich hier und heute für mich und nicht erst nach dem Tod. Und der vierte Grund, weil Jesus jeden Menschen liebt. Wie tragisch ist das, wenn zwei Menschen unsterblich ineinander verliebt sind, es aber nicht von dem anderen erfahren? Oder wie traurig ist das, wenn sich jemand nach Liebe sehnt und da ist jemand, der ihn unendlich liebt oder sie, aber die beiden kommen nicht zusammen. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Er liebt jeden einzelnen Menschen so sehr, dass er sein Leben für jeden Einzelnen geben würde. Wie schade, wenn ein Mensch das nie erfährt, weil wir es für uns behalten. Es kommt nicht auf die großen Dinge an, wenn wir unseren Glauben ins Leben umsetzen oder Menschen auf Jesus hinweisen wollen. Ein paar Körner Salz, die machen den Geschmack aus. Also lasst unser Reden und Handeln mit Salz gewürzt sein. Das muss uns gar nicht so schwer fallen. Schließlich sind wir das Salz der Erde. Vielleicht müssen wir neu lernen, auf kreative Weise zu salzen. Lasst uns beharrlich dabei sein, mit Ausdauer dafür beten, dass Gott uns hilft, uns zu zeigen, wie wir unseren Glauben authentisch und einladend im rechten Moment in unserem Leben umsetzen können. Amen. Lasst uns einen kleinen Moment Zeit nehmen, jeder für sich genau das zu tun, wozu Paulus uns da auffordert. Ich lade euch ein, dass wir jeder für sich kurz mit Gott reden, dass wir beten. Bittet ihn, dass er euer Herz berührt, dass er uns zeigt, wie wir unseren Glauben lebendig machen können, Menschen auf ihn neugierig machen und zu ihm einladen können. Jeder von uns für sich im Alltag, aber auch wir als Gemeinde, als Gemeinschaft. Lass uns da einfach jeder für sich einen kleinen Moment Zeit für nehmen. Herr, du hast unsere Gebete gehört und hörst sie noch. Wir bitten dich, erhöre du uns. Zeige uns, wie wir Menschen zu dir einladen können. Mach uns Mut dazu. Motiviere uns dazu. Und lass uns lernen, wie das gehen kann. Du kennst jeden Einzelnen von uns und du hast jeden von uns mit der Fähigkeit dazu ausgestattet. Jeden ganz individuell und persönlich. Mach uns bereit, diese Fähigkeiten zu entdecken, diese Fähigkeiten zu entwickeln und sie einzusetzen. Herr, zeig uns, was dran ist, für jeden Einzelnen von uns, aber auch für uns als Gemeinschaft, als Christen in Kiel, im Verband und auf der ganzen Welt. Danke, dass du jeden Menschen liebst. Gib uns ab von dieser Liebe und lass uns lernen, uns immer wieder im Gebet von deiner Liebe füllen zu lassen und sie in Taten umzusetzen. Wir bitten dich, Herr, lehre du uns. Lehre uns handeln und lehre uns beten. Amen. Wir singen zusammen das nächste Lied. Herr, lehr uns beten, heißt das. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist, deswegen werden Helmut und Horst erstmal die Strophe und Melodie einmal vorspielen, dass wir so ein bisschen in die Melodie reinkommen. Und ich denke dann, danach können wir direkt nahtlos mutig mitsingen.